die Außenwirkung ist ja das, worüber sich der Narzisst auch definiert. Und nach innen ist alles marode, weil er ja keine Beziehung halten kann und gut führen kann.
Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Semikolon Project Podcast. Mein Name ist wie immer Sven Krawitz und ich freue mich heute auf meinen Gast und ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen, denn mein Gast hat ein Buch geschrieben und ich glaube, dass ich mich in diesem Buch ganz oft wiedersehen werde, beziehungsweise gesehen habe. Und ich bin gespannt, was die Autorin dieses Buches heute zu erzählen hat. Ich freue mich ganz riesig auf Silke Krumbeck. Hallo Silke.
Hallo Sven, danke für die Einladung.
Liebend gerne. Du hast ein Buch geschrieben.
Ja.
Du bist also Autorin, du bist Paar- und Familientherapeutin und bist heute bei mir zu Besuch. Ich finde es immer total schön, wenn meine Gäste zu mir kommen und wir uns face-to-face in die Augen gucken können. Mhm. Es ist viel schöner als über Zoom und von daher freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist.
Danke. Ja, ich finde es schön bei dir.
Danke. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin Silke Krumbeck. Ich arbeite als Paar- und Familientherapeutin in den Landkreisen Verden und Rothenburg und gebe auch Seminare und Fortbildungen für Fachkräfte in sozialen Einrichtungen. Aber das Hauptgeschäft ist eigentlich Familienberatung und Familientherapie.
Was sind die Themen so in der Paartherapie? Das interessiert mich ja.
Mhm.
Und natürlich auch in der Familientherapie. Ich habe mal von einem Podcast-Gast gehört, warum holt ihr euch nicht einfach einen Therapeuten ins Haus oder eine Therapeutin ins Haus, wenn ihr Probleme in der Partnerschaft habt oder in der Familie? Es ist ja immer noch so ein Stück weit stigmatisiert. Warum soll ich mir als Paar Hilfe holen? Aber du willst ja auch irgendwie Geld verdienen.
Ja, so könnte man es auch sehen. Ich liebe natürlich die Unterstützung von Menschen und das, was Paare ganz oft mitbringen, ist mangelnde Kommunikation. Und ich denke, dass im Grunde, wenn Paare mich anrufen, dann ist es schon fast zu spät. Also zu spät, um das Ruder rumzureißen. Und ich denke sehr oft, es wäre schöner, wenn die Paare früher kommen würden und sich begleiten ließen, so dass die verschiedenen Themen nicht so groß werden und dass sich Verletzungen nicht so anhäufen.
Du hast im Vorgespräch gesagt, es wäre schön, in manchen Beziehungen parallel zu der Beziehung den Therapeuten zu haben, so wie ich auch meinen Psychotherapeuten habe, der quasi diese Beziehung begleitet. Warum?
Also ich bin der Meinung oder ich habe es auch so gelesen und gelernt, dass sich immer in Beziehungen die inneren Kinder begegnen. Und das heißt, wenn wir das innere Kind als Instanz sehen, dann wissen wir, dass wir dort unseren Verletzungen begegnen und unseren Prägungen aus der Kindheit. Und das passiert eben in Partnerschaften so, dass sich das Ganze spiegelt. Und wenn man nicht genug darüber weiß, dann passieren eben weitere Verletzungen. Oder man wird getriggert und knüpft da an, wo Verletzungen im Elternhaus entstanden sind. Und man kann das irgendwann in diesem Wust gar nicht mehr auseinanderhalten. Und das ist dann das Gefährliche für eine Beziehung, weil ich vielleicht einen Partner habe, der dann zum Stellvertreter wird für meinen Vater. Also wo ich einfach nicht mehr auseinanderhalten kann, mit wem habe ich denn jetzt Streit. Dieser Streit wird dann ganz massiv. Und es gibt viele Paare, die dann sich so verletzen und so um sich schlagen, dass die Eskalation einfach immer größer wird. Und dieser Keil, der dann dazwischen getrieben ist, eigentlich die Paare immer mehr entzweit.
Wenn ich jetzt date online oder ich gehe auf irgendwelchen Partys, dann sehe ich dort eine Frau, die mir gefällt und ich spreche sie vielleicht an und sage, hey, hallo, ich bin der Sven. Wir kommen uns näher, wir gehen zusammen essen und stellen fest, hey Mensch, das harmoniert ja.
Mhm.
Woher weiß ich denn, dass wir jetzt aufeinander getroffen sind und dass diese inneren Kinder sich verbündet haben oder dass es genau die Kinder sind, die uns da begleiten werden in der Beziehung?
Also ich glaube, man merkt es daran, dass wenn man überlegt, was finde ich anziehend an dem Gegenüber? Und was kommt mir vielleicht sogar vertraut vor? Und so erkenne ich, wenn man gut reflektiert ist, ich glaube, das braucht eine Zeit und man muss viel darüber nachdenken und das klappt nicht immer. Also ich bin auch Single und habe im Grunde so, obwohl ich viel darüber weiß, ist es für mich genauso schwierig. Ich glaube, diese Frage, was zieht mich da genau an, ist eine wichtige. Oder was fühlt sich vertraut an, was kommt mir bekannt vor? Und dann nochmal zu gucken, wie bin ich selber gebunden? Und ich finde auch, wenn man sich datet, könnte man fragen, wie ist es in deiner Familie gewesen? Wie bist du aufgewachsen? Denn wenn wir mit verschiedenen Bindungsstilen aufgewachsen sind, dann wird es schwierig. Dann müssen wir viel sprechen, um einander zu verstehen und auch um zu verstehen, wie der andere reagiert.
Das heißt, ich finde unterbewusst meinen, in Klammern, Seelenpartner, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht will, weil das, was ich vielleicht in der Kindheit erlebt habe, das möchte ich ja im Hier und Jetzt nicht erleben, sondern ich möchte ja ein ganz anderes Leben führen.
Und trotzdem ist es wie Magnetismus. Ich bin der Meinung und ich verstehe das so und so erlebe ich es auch in der Paartherapie und wenn ich Familien begleite, auch bei den Eltern, da haben sich innere Kinder gefunden mit denselben Verletzungen. Das ist schwierig und bringt Probleme.
Ich stelle mir jetzt gerade spannend vor, ich gehe jetzt heute Abend in die Kneipe und da sitzt ein Mädel und ich spreche sie an, was ich nicht tun würde, weil total witzig. Ich habe im Außendienst gearbeitet. Mhm. Es war überhaupt kein Problem, mein Produkt zu verkaufen. Mhm. Aber da stand mein Produkt wahrscheinlich im Vordergrund. Mhm. Ich habe ein Riesenproblem, wenn wir jetzt in die Kneipe gehen würden heute Abend, dort jemanden anzusprechen. Mhm. Weil dann bin ich ja das Produkt.
Genau, du bist das Produkt.
Und ich bin wahrscheinlich nicht von mir so überzeugt, wie von meinem Produkt, was ich verkauft habe. Und ich gehe jetzt hin und sage, hey, sag mal, wie war denn deine Kindheit? Dann wird sie doch auch sagen, sag mal, was stimmt denn dir nicht? Wollen wir uns nicht erstmal kennenlernen? Ich werde dir doch jetzt nicht erzählen, wie meine Kindheit war.
Also ich glaube schon, dass das im Gespräch erfolgt. Du sagst nicht guten Tag, klar, wie war deine Kindheit, sondern man kommt ein bisschen ins Gespräch und du kannst ja immer auch ein bisschen abspüren, so dass man, hast du Kontakt zu deinen Eltern, zu deiner Familie, hast du Kinder und so weiter. Also man fragt ja immer ein bisschen so, wie ist das Umfeld? Wichtig finde ich auch, hast du Freunde? Ganz unsicher vermeidende Menschen haben nur oberflächliche Freunde, keine so richtigen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt da Freunde und Freunde. Es gibt da einmal, genau, die Freunde, ja, mit denen ich Essen gehe oder Partys mache.
Ja.
Und dann gibt's halt auch die, mit denen ich abends auf dem Sofa sitze und Wein trinke.
Ja, genau. Das ist ein Unterschied.
Ja.
Und es hat viel eben mit dem eigenen Bindungsstil zu tun. Und nun könnte man natürlich sagen, jetzt ist meine Kindheit nicht so gut gelaufen. Habe ich jemals eine Chance auf eine tolle Partnerschaft? Das ist ja die Frage, die wir uns stellen könnten. Ich denke, dass das auf jeden Fall geht. Aber aus meiner Sicht und meiner Erfahrung geht das überhaupt nicht ohne Therapie. Also man muss sich mit sich selbst konfrontieren und verstehen, wie man tickt und warum in gewissen Situationen mit anderen Menschen Angst bekommt oder in die Vermeidung geht, sich in die Arbeit stürzt und somit ja auch vermeidet, dass man miteinander Zeit verbringen kann. Warum tue ich das? Also es geht sehr viel auch um Selbstreflexion, finde ich.
Jetzt komme ich mit diesem Mädel, mit der ich dann abends, heute Abend ins Gespräch komme, vielleicht zusammen.
Mhm.
Und das fühlt sich alles ganz gut an. Und ich sage, du, pass mal auf, wir suchen uns jetzt einen Therapeuten, der uns begleitet.
Mhm.
Dann wird sie sagen, wir haben doch keine Probleme.
Mhm.
Und dann sage ich, ja, aber wir haben dann eine gewisse Sicherheit, uns begleitet da jemand.
Mhm.
Fühlt sich auch irgendwie unsexy an.
Findest du komisch? Unsexy, ja.
Na, ich weiß es nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, auch andersrum, da kommt jetzt ein Mädel auf mich zu und sagt, hey Sven, ich würde gerne mit dir eine Beziehung eingehen und ich finde es aber total cool, wenn wir uns einen Therapeuten suchen, der uns parallel begleitet, mit dem wir uns vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat treffen und uns einfach austauschen.
Also ich glaube, dass diese Schwierigkeiten bemerkt man nicht sofort, denn erstmal wird Dopamin ausgeschüttet, man lernt sich kennen, die Brille ist rosarot, die Herzchen fliegen, man verbringt ja auch dann viel Zeit im Bett und ist sich nah und möchte einfach auch Nähe haben und sich kennenlernen. Und irgendwann ist ja diese erste Verliebtheitsphase vorbei. Und du merkst dann irgendwann, so gehe ich davon aus, es knirscht. Also irgendwas, dich stört irgendwas.
Du zweifelst.
Ich zweifle an der Beziehung, ganz genau. Ich überlege, ist das jetzt hier genau richtig? Ist das die Frau, mit der ich mein Leben teilen will? Mhm. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir, also dass der Mensch, den wir in unser Leben holen, sehr viel Einfluss auf unser Leben hat, mhm. Dann müssen wir doch uns die Frage stellen, ist das richtig? Und ist das der Richtige? Und wenn du zweifelst und der andere merkt, dass du zweifelst, unweigerlich, und dann kommt etwas in Schräglage. Und wenn dann vielleicht viel Streit entsteht, weil man unterschiedliche Werte hat, unterschiedliche Vorstellungen, der eine will ans Meer, der andere in die Berge, jetzt mal ganz klassisch, oder du hast einfach, vielleicht gibt es Kinder auf der einen Seite und du hast unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt ja viele Reibungspunkte, Umgang mit Geld oder was auch immer. Und wenn du merkst, das knirscht hier jetzt, aber du weißt vielleicht, mein Leben ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Kennenlernphasen, also irgendwas ist, dann finde ich, sollte man sich damit auseinandersetzen. Und wenn man einen Partner hat, der das auch für wichtig erachtet und sagt, lieber jetzt, als wenn wir in 7 Jahren oder noch schneller vor den Trümmern stehen, wo wir vielleicht ein Haus gekauft haben, wir haben ein Kind gekriegt und alles ist im Eimer, dann doch lieber jetzt.
Meinst du, das ist der Grund, dass so viele Menschen da draußen Single sind?
Ich denke schon.
Ja, ne?
Also das hat auch was damit zu tun, dass viele denken, vielleicht kommt noch was Besseres und nicht im Hier und Jetzt sind und das ist der, den ich mir ausgesucht habe und daran arbeite ich jetzt mit ihm zusammen. Das hat auch was damit, diese Verfügbarkeit auf den Dating-Apps ist ja enorm.
Aber wer hat noch die Lust und die Zeit, an einer Beziehung zu arbeiten? Also ist eine spannende Frage, weil Mann und Frau sind beide im Berufsleben unterwegs, weil sonst kannst du dein Leben nicht finanzieren.
Ja.
Beide wahrscheinlich sogar Vollzeit. Wie soll das funktionieren?
Ja, wo lernt man jemanden kennen? Das ist die Frage. Am Arbeitsplatz ist auch immer eine Sache, will man das? Es ist nur so, ich glaube, wenn man auf Dating-Apps unterwegs ist, dann denkst du, ja gut, den ghoste ich jetzt, das war irgendwie, der ist langweilig. Ich suche mir den nächsten, Kennenlernphase hinter Kennenlernphase. Die Verfügbarkeit, es gibt einfach Unmengen an Dating-Apps und Männern oder Frauen.
Und es wird ja auch schnell weggeschmissen.
Total.
Ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Ja. Ich schmeiße weg, weil was du sagtest, ich suche mir was Neues.
Ja.
Und wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle, dann habe ich ja morgen auch den Nächsten.
Ja.
Wo ich sagen kann, okay, dann checken wir den nochmal ab.
Ja,
und wenn scheiße, dann ghost ich ihn halt wieder.
Ja, genau. Es ist ja auch so einfach und du musst keine Verantwortung übernehmen.
Finde ich ganz schlimm.
Und ich finde, diese Verantwortungsübernahme ist ja auch etwas, was rückläufig ist. Also die Verantwortung für dich selber zu übernehmen, für dein Handeln und für jemand anders noch, diese Bereitschaft ist ja nicht mehr unbedingt gegeben, weil es auch anders geht.
Hast du momentan in dem Bereich Paar- und Familientherapeutin richtig viel zu tun? Ist das Auftragsbuch richtig schön dick gefüllt?
Also meine Arbeit ist ja eine Wundertüte aus vielen Dingen. Aber die Familientherapie nimmt einen großen Teil ein, weil es gibt viele Familien, die Unterstützung brauchen. Ja, aber so die Weiterbildung von pädagogischem Personal ist auch gefragt, weil es ja immer mehr Kinder gibt, die auffälliger werden und was anderes brauchen. Und da müssen wir einfach gucken, wie können wir da so ein Umfeld gestalten, dass Kinder sich gut entwickeln können.
Über die Kinder können wir vielleicht in einer anderen Podcast-Episode nochmal sprechen.
Ja.
Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Ja.
Absolut interessantes Thema, bin ich absolut bei dir.
Ja.
Ich glaube, die Gesellschaft spielt da auch eine ganz große Rolle, weil wenn ich mir jetzt Hilfe hole, in der Partnerschaft oder auch in der Familie, ist es ja schon der Gedanke, oh scheiße, was sollen denn die anderen denken?
Mhm.
Was sollen die denn denken, wenn die mitbekommen, dass jetzt einmal die Woche hier ein Therapeut ins Haus kommt?
Ja.
Oder wenn die mich vielleicht sehen, dass ich da bei der Therapeutin regelmäßig vor der Tür stehe? Was sollen die denn denken?
Mhm.
Ist das so, dass die Leute davor Angst haben?
Also ich glaube, dass es schon so Hemmungen gibt bei meiner Profession, dass die erstmal denken, da kommt jetzt jemand und durchleuchtet alles. Und ich habe es in der Paartherapie wirklich bei vielen Männern, die denken, so, die tut sich jetzt mit meiner Frau zusammen, jetzt kriege ich erstmal einen auf den Sack. So. Also die sind sehr skeptisch. Und da erfordert viel Arbeit und Energie zu sagen, nein, ich bin neutral. Also ich möchte euch beiden helfen. Es geht um die Beziehung. Die Beziehung ist meine Aufgabe, euch zu erklären, was da passiert. Und ich bin kein Schiedsrichter, der sagt, du bist richtig und du bist falsch. In den Familien ist es tatsächlich unterschiedlich, dass Familien sagen, kommen Sie mit einem neutralen Auto oder haben Sie einen Wahnsitzaufkleber hinten auf dem Auto? Also, dass es schon manchmal darum geht, was sagen die Nachbarn und was sagen meine Eltern? Und ganz oft ist es aber so, wenn ich auch als Unterstützung mitgehe in den Kindergarten, da wo es Probleme gibt und da die Familien unterstütze, die einfach Unterstützung brauchen, dann ist es etwas sehr Dankbares und dann sind sie sehr stolz darauf, dass ich mitkomme. Weil es, dann bin ich so eine Instanz, aber ich bin dann auch nochmal manchmal die Mami, die mitkommt und sagt, komm mal her, wir machen das zusammen. Und das setzt wirklich Kräfte frei und das verändert Menschen. Also zu merken, da ist jetzt jemand, für den bin ich immer richtig, egal was ich mache. Aber ich gehe dann als Mami mit der Mami in die Schule und sage, was ist denn hier los? Und dann fühlen die sich natürlich unterstützt. Und das, was die manchmal aus den eigenen Elternhäusern kennen, ist auch Abwertung oder Falschsein. Es setzt unglaubliche Kräfte frei, zu spüren, dass jemand einen richtig findet.
Ich finde es ganz wichtig, dass Hilfe holen eine Selbstverständlichkeit ist und keine Schwäche.
Ja.
Und dass es eine der größten Stärken ist, diesen Mut aufzubringen, zu sagen, ich hole mir jetzt die Hilfe, die ich für meine Partnerschaft oder für meine Familie oder für mich brauche, um an dem festzuhalten.
Ja.
Dass wir wegkommen von dieser Wegwerfgesellschaft, sondern dass wir gemeinsam vielleicht auch mit der Familie oder mit der Partnerin, Partner, an einer Lösung arbeiten, finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, und es ist ja so, du gehst aus einer Partnerschaft raus oder aus einer Familie und du nimmst dich ja mit. Du erlebst dasselbe nochmal und denkst, warum passiert das denn mir immer? Aber du nimmst natürlich dein inneres Kind mit, deine Prägung und wenn du daran nicht arbeitest, dann wirst du immer dasselbe erleben. Und das ist ja das, wo die Leute dran verzweifeln, weil die denken, warum denn immer ich? Ja, du veränderst nichts, du reflektierst dich nicht, du gehst nicht in Therapie und arbeitest das auf, warum du welchen Partner wählst oder warum du dich so verhältst oder warum der Autopilot angeht in der Partnerschaft und du schreist auf einmal, weil du fühlst dich wieder zurückversetzt in dein Kinderzimmer. Und das ist das Spannende, finde ich. Also mit Menschen zu forschen, was da los ist und warum etwas so ist, das ist für mich das Allerschönste überhaupt.
Dein Traumberuf?
Am Anfang habe ich nicht gewusst, dass mich das so erfüllen wird.
Das glaube ich dir. Du strahlst auch total.
Ja.
Silke, wie war deine Kindheit? Hast du eine total schöne Kindheit gehabt, so wie man sich die wünscht, aus dem Bilderbuch oder aus dem Fernsehen? Alles ist happy, alles ist froh oder gab es auch graue Wolken in deiner Kindheit?
Also ich bin ja selbst unter schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Da, wo ich heute sage, Familien sind dysfunktional, in so einer Familie bin ich aufgewachsen. Und wie viele meiner Berufskollegen habe ich eben auch eine Kindheit erlebt, die mich nicht so gut hat entwickeln lassen.
Was heißt dysfunktional?
Also dysfunktional heißt ja, man bekommt als Kind nicht das, was man eigentlich für eine gute Entwicklung braucht. Also kein Schutz, keine Sicherheit, keine gute Entwicklungsbegleitung.
Die Grundbedürfnisse.
Und das liegt natürlich auch oft daran, dass die Eltern das vielleicht selber nicht erfahren haben. Meine Eltern sind zum Beispiel im Krieg aufgewachsen. Und die diese Zeit hat natürlich diese Kinder geprägt, auch für ihr Leben. Und damals gab es keine Therapiemöglichkeiten oder es war sehr stigmatisiert, in Therapie zu gehen. Das ist zum Glück ja heute anders. Aber viele von uns sitzen in Therapie, weil unsere Eltern nicht gegangen sind. Deswegen therapieren wir uns.
Nee, wir sind eigentlich erst die erste Generation, die überhaupt erstmal in Therapie gegangen ist.
Die Zugang hat auch überhaupt, also die Zugang hat zu therapeutischen Möglichkeiten in einem gesunden Maß und die das auch relativ selbstverständlich findet, in unserem Alter zumindest, sich begleiten zu lassen, finde ich. Also die Menschen, denen ich so begegne, mit denen kann ich offen über Therapie sprechen.
Ja, und viele sagen auch, das kenne ich, war ich auch schon mal, habe ich auch schon mal gemacht.
Ja.
Finde ich ganz spannend.
Mhm. Ja. Ja, Gott sei Dank hat sich das so verändert.
Wenn ich durchs Internet surfe, stoße ich ganz oft auf narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Geht das auch in diese dysfunktionale Familie, dass da vielleicht der narzisstische Vater oder die narzisstische Mutter sitzt und diese Familie ich sag mal, als Diktator terrorisiert.
Ja.
Wobei dieses Wort narzisstisch finde ich, weiß ich nicht, das gefällt mir irgendwie nicht.
Mhm.
Egal, aber das ist...
Ja, es gefällt nicht, weil es so inflationär benutzt wird. Also
ja, genau.
Jeder ist Narzisst und wenn du irgendwie selbstbewusst bist und wenn du irgendwie Grenzen setzt, dann bist du auf einmal Narzisst. Und es ist ja im ICD-10 ganz klar definiert, was eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist.
Was ist denn das überhaupt?
Ja, also es erstmal sind das Menschen, die sich über andere erhöhen,
mhm,
und dazu auch manipulativ werden. Mhm. Also sie haben so ein eigenes Gefühl von Grandiosität. Oftmals sind es aber eben verletzte Kinder oder die haben Traumata in ihrer Kindheit erlebt, mehrfach jedenfalls schlimme Dinge, was nicht dazu führt, dass ich Mitleid habe, aber was natürlich die Sache etwas erklärt. Im Grunde haben die nicht die Möglichkeit gehabt, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln und versuchen sich über die Energie und die Kraft ihres Umfeldes zu nähern. Und um an diese Nahrung zu kommen, an diese narzisstische Zufuhr, ist denen jedes Mittel recht. Und zwar positiv wie negativ. Also auch negative Aufmerksamkeit nehmen die für sich als Zufuhr wahr und das ernährt die.
Aber ein Narzisst würde sich ja keine Hilfe holen, weil er perfekt ist.
Er ist perfekt. Ein Narzisst geht nicht in Therapie, außer er hat einen narzisstischen Zusammenbruch, eine narzisstische Krise. Das kann nach einer Trennung entstehen zum Beispiel oder nach einem Arbeitsplatzverlust. Aber er wird natürlich immer sagen, dass nichts davon seine Schuld ist, sondern das Umfeld hat ihn nicht verstanden, hat ihn schlecht behandelt. Es ist auch sehr schwer, diese Menschen zu therapieren, weil die natürlich immer sagen, ach, was machen Sie denn hier? Ich würde Sie niemals weiterempfehlen. Also jeder Therapeut sagt, nein, bitte nicht, bitte kein Narzisst. Aber in der Regel tauchen die in der Therapie nicht auf. Und die gehen auch im Grunde, wenn ich Narzissten in der Paartherapie habe, was ich nicht oft gehabt habe, dann ist der Grund einfach, vom Gegenüber, also von dem Ehepartner oder vom Partner zu hören, wo er besonders verletzlich ist und das dann für sich zu nutzen. So gemein wie es ist, so ist es auch.
Ich finde es ganz spannend, wenn ich mir Persönlichkeitsstörung angucke. Ich habe es gelernt, das Kreuz, wo sich dann die waagerechte und die senkrechte Linie verschiebt und ich gehe dann in ein Extrem über. Das ist ja beim Narzissten im Endeffekt auch so.
Ja.
Im Endeffekt, was du ja auch anfangs schon sagtest, eine ganz arme Sau.
Ja.
Weil er ja auch viel Leid in der Kindheit wahrscheinlich gespürt hat.
Mhm.
Und hat das nie irgendwie klargekriegt und holt sich keine Hilfe und denkt, ich kann das jetzt auch.
Mhm. Also er ist eigentlich für sich der beste Therapeut und er weiß, wie es läuft. Und er hat ja kein Unrechtsbewusstsein, sondern er denkt immer, er ist richtig und er hat jedes Recht, Grenzen zu überschreiten und Dinge einzufordern. Und die schauen ja auch immer, wie weit kann ich gehen? Also zum Beispiel in Partnerschaften geht es ganz oft darum, welche sexuellen Dinge kann ich von jemandem noch einfordern, bis er endlich Nein sagt? Also es ist ja auch so ein Heiß-Kalt-Spiel. Also wenn du nicht machst, was dieser Narzisst möchte, dann bricht er den Kontakt ab. Silent Treatment. Also es ist eine Manipulation, eine Erziehungsmaßnahme des Narzissten. Er bricht den Kontakt ab und du fällst als Partner ins Bodenlose, weil du denkst, was ist passiert? Warum ist das so? Und du versuchst natürlich, diesen Zustand wiederherzustellen, den du ganz am Anfang hattest, denn da überschüttet dich der Narzisst mit Komplimenten, mit Geschenken, mit komm, lass uns reisen, wir gehen ins beste Hotel. Und du möchtest immer diesen Zustand wiederherstellen. Aber das, was der Narzisst gemacht hat oder die Narzisstin, ist einfach wie ein Fake-Profil zu kreieren. Und zwar genau gescannt mit der Sehnsucht, die du hast. Wenn du sagst, ich wünsche mir Nähe, ich habe solche Sehnsucht nach Liebe, dann wird er genau sagen, wo warst du die ganze Zeit? Ich habe auf dich gewartet, wo warst du nur? Damit der Gegenüber des Narzissten das Gefühl hat, das ist der eine, der mich versteht. Und den will ich jetzt um jeden Preis festhalten. Er isoliert dich mit der Zeit von Eltern, von Freunden, damit er ganz allein die Kontrolle über dich hat.
Aber ist das nicht ein ganz heikles Thema, jemanden als Narzissten zu bezeichnen? Wenn ich jetzt zu dir sage, hey Silke, du siehst total toll aus und wow, was für eine tolle Frau, dann kommt das ja aus dem Herzen oder das ist ja das, was ich denke.
Ja.
Oder wenn ich sage, hey komm, lass uns jetzt nett essen gehen oder am Wochenende an die Ostsee fahren, dann ist es ja nicht narzisstisch. Nein. Dann ist es ja, dann kommt es ja vom Herzen, dass ich sage, hey, komm, ich will mit dir was machen.
Ja.
Oder wenn ich jetzt sage, ich finde es jetzt doof, dass du an der Veranstaltung teilnimmst, weil ich mich da doof fühle oder keine Ahnung, dann ist es ja nicht so, dass ich dir das jetzt vermiesen will, sondern ich habe ja irgendwo Gefühle und Bedürfnisse, die ich dir vielleicht mitteilen möchte.
Ja.
Damit du verstehst, warum ich gerade so bin und sag, Mensch, ich find's doof, wenn du da hingehst.
Mhm.
Aber dann bin ich ja nicht gleich Narzisst, oder?
Nein, nein, bist du nicht.
Weil es sind ja ganz oft, ist es ja dann so, ah, du hast voll die narzisstischen Züge, du bist auch ein Narzisst, wo ich dann denke, hey, stopp. Ein ganz sensibles Thema und nicht jeder, der jetzt sagt, hey, du bist total toll, du hast tolle Augen, du hast ein tolles Lachen, ist ein Narzisst.
Also es ist ja so, narzisstische Züge haben wir alle in uns. Das ist einfach so. Aber wenn du mit einem Partner zu tun hast, also mit einem Menschen, mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, dann ist alles immer ein bisschen drüber. Also du merkst irgendwie, der redet den ganzen Tag, wie toll ich bin. So toll bin ich nun auch nicht. Also das ist irgendwie ein bisschen too much so. Oder du merkst, der haut richtig auf die Sahne. Also der schwärmt all seinen Freunden von dir vor, wie toll du bist. Und noch nie gab es so jemanden wie dich. Und daran merkst du, dass es, du spürst das ganz genau. Es ist irgendwie drüber. Es ist irgendwie zu viel. Und es ist auch irgendwie schon sehr einnehmend. Und wenn er dir sagt, oder wenn du zum Beispiel sagst, kannst du nicht bei mir bleiben, so wie das Beispiel, was du hattest, ich würde gerne mit dir Zeit verbringen, musst du zu dem Seminar, musst du diese Weiterbildung machen. Du hast das Gefühl, und du fragst danach, warum ist dir das so wichtig? Man geht ja in die Kommunikation. Er sagt, weil du für mich da sein sollst. Also du merkst dann, es geht um seine Bedürfnisse. Es geht nicht darum, dass du jetzt vielleicht was lernst und eine schöne Zeit hast. Du sollst keine schöne Zeit haben mit anderen. Du sollst mit ihm die Zeit haben. Du sollst ihm zur Verfügung stehen. Und er will das auch kontrollieren. Er möchte nicht, dass du Einfluss hast von anderen Leuten und mit denen lachst und mit denen was Gutes machst. Das ist ihm ein Dorn im Auge. Da wird er sauer. Dann kommt die narzisstische Wut.
Das heißt, der Narzisst, der hängt im Endeffekt die große Fahne auf mit dem Bild von dir und sagt, Silke, du bist
sie
die ist Geilste.
Genau.
Sie und ist das heißt, die ganze Welt soll mitkriegen, dass wir beide jetzt ein Paar sind und wie geil alles ist.
Und es geht auch immer darum, wenn er zum Beispiel, wenn er ein Foto postet, was weiß ich, im WhatsApp-Status mit dir, so wir beide und das ist sie, die eine, dann kannst du sicher sein, dass es eine Ex-Partnerin gibt oder einen Ex-Partner, der das sehen soll, weil er möchte ihn natürlich demontieren. Und genauso wird er das auch mit dir machen. Weil oftmals haben die Parallelbeziehungen oder es gibt zumindest jemanden in der Warteschleife, dass wenn du nicht funktionierst, gibt es eine andere Zufuhrquelle.
Spannendes Thema, aber auch sehr sensibel, finde ich. Ne?
Ja.
Und ich finde, das ist immer schwierig, einfach zu betiteln, du bist ein Narzisst.
Ja.
Weil ich denke, du hast ja gesagt, es gibt diese Liste,
ICD-10.
Genau, wo ich gucken kann, ist es ein Narzisst oder nicht.
Genau.
Und ich glaube auch, das, was du sagtest, jeder Mensch ist irgendwo narzisstisch unterwegs.
Ja.
In irgendwelchen Zügen, der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger.
Das tragen wir alle in uns und das kommt mehr oder weniger zum Vorschein. Aber eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat wirklich Merkmale. Und wenn, was weiß ich, 5 von 9 zutreffen, dann kannst du davon ausgehen, das ist eine richtige Persönlichkeitsstörung. Und das ist nochmal wichtig zu unterscheiden. Da gebe ich dir auch recht und das ist gut, dass du es nochmal sagst.
Weil es wird ja doch ganz oft gesagt, oh, du bist voll narzisstisch.
Ja, ja. Und man macht den anderen dann natürlich auch mundtot, weil ich will ja kein Narzisst sein. Jedenfalls, wenn ich keiner bin und sonst auch nicht.
Ich finde es eh schlimm, dass alles über einen Kamm geschoren wird bei den psychischen Erkrankungen. Ja, es passiert irgendwas auf der Welt. Ja, der Typ oder die Person ist psychisch krank, wo ich dann denke, ja, und jetzt komme ich und date und die fragt, und was machst du so beruflich? Ja, ich bin psychisch krank.
Mhm.
Und die hat dann dieses Bild von diesem Selbstmordattentäter oder was weiß ich was im Kopf und denkt, oh scheiße, und der auch, wie doof. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, darüber aufzuklären, was ist eigentlich psychisch krank, was für Möglichkeiten und welche Formen gibt es überhaupt und was ist eigentlich ein Narzisst oder was ist ein Borderliner oder.
Ja. Auf jeden Fall. Und da gibt es ja Unterschiede auch in der Beziehungsfähigkeit. Viele haben auch Angst, mit jemandem zusammen zu sein, der depressive Züge hat. Und es kommt natürlich immer darauf an, wodurch ist das entstanden? Also da gibt es ja vielerlei Faktoren, die dazu führen. Und man darf das nicht alles in einen Topf werfen. Da muss man schon sehr gut unterscheiden, finde ich.
Ich finde das jetzt ganz spannend, in einer Beziehung einen Therapeuten zu haben, weil wenn ich eine Beziehung führe und es kommt dann irgendwann zu Komplikationen, was ja an irgendwelchen Prägungen liegt, dann kann ich ja auch darüber sprechen und sagen, das liegt da dran oder das liegt da dran und jetzt weißt du, warum ich so reagiere und wir finden gemeinsam eine Lösung, wie können wir das gemeinsam in den Griff kriegen. Mhm. Also von daher ist das eine gute Idee.
Ich finde das auch und was mir auch eben in Partnerschaften auffällt, dass Frauen nicht in der weiblichen Energie sind und Männer nicht immer in der männlichen Energie und das spielt auch eine Riesenrolle in der Partnerschaft, wodurch es auch zu Frustrationen kommt. Dass man dann so einen Übersetzer hat, der einen unterstützt oder versteht, was hinter den Worten auch steckt. Also ich kann natürlich wie so eine Klagemauer Vorwürfe machen und sagen, oh Gott, das ist alles so schlimm und er ist so und das und dies. Aber es geht ja darum zu verstehen, was der andere braucht. Und dann muss ich auch entscheiden, kann ich das geben? Weil es gibt ja Menschen, die tragen so einen starken Mangel in sich, dass man gar nicht so das ausfüllen kann. Muss man eben unterscheiden, funktioniert das mit uns? Frauen brauchen eben Schutz und Sicherheit, wünschen sich von Männern natürlich genau das.
Aber Männer wünschen sich ja auch Schutz und Sicherheit auf der anderen Seite. Ja. Ne? Ich finde das spannend mit dem Übersetzer und auch...
Es geht immer ums Dolmetschen irgendwie. Also wenn ich mache Hausbesuche und fahre zu den Paaren nach Hause und sitze dann mit denen in der Küche und wir jetzt sprechen... Es geht immer so darum, auch Bilder zu finden für das, was da passiert, damit sich die Leute eben das gut vorstellen können. Und ganz oft habe ich dieses Bild so von zwei so Türmen und einer Zugbrücke. Und wenn der andere kommt und man sich streitet, zieht man die Zugbrücke hoch und ist nicht mehr erreichbar und will nicht mehr sprechen und braucht eine gewisse Zeit für sich. Und dann kann man ja auch überlegen, was brauchst du, um die Zugbrücke wieder ein Stück runter zu machen, damit der andere dich erreichen kann. Und das macht Spaß, in solchen Bildern mit Paaren zu arbeiten. Mit Familien geht das auch sehr gut. Aber es ist einfach, wir gehen immer in die Forschung und überlegen, was ist es denn jetzt? Was brauchst du denn jetzt? Und das macht Spaß.
Total spannend. Mhm. Ich habe eingangs schon gesagt, du bist auch Autorin und du hast ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Frau Phönix. Mhm. Und ich glaube, Silke... Du hättest jetzt auch Herr Phönix schreiben können. Also ich glaube, ich werde mich da ganz häufig wiedersehen in diesem Buch. Das Buch hast du zusammengefasst aus 30 Jahren Erfahrung und Frau Phönix hat Suizidalität erlebt, beziehungsweise also hat überlegt, sich umzubringen.
Sie hat es ja auch konkret versucht.
Genau, hat Panikattacken, Depression, Essstörungen. Das ist auch mein Thema, eine Vaterliebe. Und trotzdem ein wilder Hass auf den Vater.
Ja.
Genau das sind meine Themen. Mhm. Frau Phönix, wer ist denn das? Also dein neues Buch auf alle Fälle.
Ja, genau. Es ist die Protagonistin meines Buches. Und ich habe da eben zusammengefasst, was ich in 30 Jahren erlebt habe und habe eine Geschichte daraus gemacht. Und habe natürlich auch Teile meiner eigenen Geschichte da einfließen lassen. Und es ist was Gutes geworden. Ich bekomme viel gutes Feedback und Menschen, die mir E-Mails schicken und sagen, ich fühle mich verstanden und ich verstehe jetzt, was da passiert ist und kann das zuordnen. Und das ist natürlich eine schöne Rückmeldung.
Ich finde das schon schlimm, dass ein narzisstischer Vater oder eine narzisstische Mutter ihr Kind in den Selbstmord treibt.
Ja.
Beziehungsweise, dass das Kind ernsthafte Pläne hat, sich zu suizidieren.
Ja.
Wie ist das bei Frau Phönix passiert? Was hat sie dazu bewegt, das zu tun?
Also Frau Phönix kennt ja eben von klein auf diese narzisstische Wut ihres Vaters. Je älter sie wird und je selbstständiger sie denkt und je stärker sie auch wird, umso zorniger wird ihr Vater, weil er das nicht ertragen kann, weil er dann mit seinem eigenen Mangel konfrontiert ist. In dem Fall von Frau Phönix gibt es eine Mutter dazu, wo sich das auf eigentlich grausame Weise ergänzt. Also wo die Eltern sich so in ihrer Schrecklichkeit noch ergänzen. Man muss davon ausgehen, wenn wir ja natürlich von klein auf damit groß werden und bekommen, also zum Beispiel geht es in dem Buch darum, dass die Protagonistin gerne ausgehen möchte, dass sie sich mit Freunden treffen möchte und wird im Grunde mit dem Satz abgespeist, wozu brauchst du Freunde, du hast doch uns. Also oder bevor du gehen kannst, musst du nochmal das Stroh abladen oder so. Also es ist sehr viel zu tun und dann entscheidet der narzisstische Vater, darfst du oder darfst du nicht, und das kommt auf seine Laune an. Also es ist nichts vorhersehbar. Du kommst nach Hause und überlegst eigentlich schon, am, wenn du in die Straße einbiegst, wie ist, wird das zu Hause sein? Also du gehst auf leisen Sohlen in die, in dein Zuhause und denkst, ist hier gerade Krieg oder geht's heute? Und das macht natürlich was mit Kindern, wenn die so aufwachsen.
Genau so habe ich es auch erlebt tatsächlich.
Ja. Ja. Und du hast so eine ganz erhöhte Wachsamkeit,
ja,
und guckst, wie ist die Schwingung zu Hause? Dazu kommt, wenn du stärker wirst, wenn du vielleicht auch ein gewisses Maß an Intelligenz mitbringst und deine Eltern drohst zu überholen, das merken die Eltern ganz genau, dann versuchen sie das zu torpedieren, weil sie mit ihrem eigenen Mangel konfrontiert werden. In dem Fall, wo dann Jugendliche ja nicht einfach gehen können und sagen, ich ziehe jetzt aus, weil die noch zur Schule gehen, in dem Fall von Frau Phoenix, die war 14, 15, und du hast irgendwie das Gefühl, du hast keine Chance, dem zu entkommen, dann kann der einzige Weg sein, weil du bist auch vielleicht, du hast nicht viel Handlungsalternativen in deinem Leben erlebt, weil die Eltern haben alles bestimmt, weil sie müssen ja alles kontrollieren. Und dann hast du nicht viel Lösungen im Kopf, außer wenn ich mich umbringe, dann lassen die mich in Ruhe. Aber nur dann. Und dann werden die vielleicht merken, dass das schlimm ist, was die mit mir machen. Und es ist nicht selten, dass es da Suizidversuche gibt, weil man hat das Gefühl, man kann dem nicht entfliehen. Und egal, was man tut, es wird niemals richtig sein. Es wird niemals gut genug sein. Wenn du eine 2 schreibst, dann sagt dein Vater, und wer hat die 1? Und warum du nicht? Das macht natürlich auf Dauer so mürbe. Und es in dem Fall von Frau Phoenix hat sie ja immer versucht, sich auch Hilfe zu holen, auch beim Jugendamt, war sich dann aber doch unsicher, darf sie ihre eigenen Eltern verraten? Und was, das wird sicher bedeuten, dass sie die für immer verliert, weil das werden die ihr nicht verzeihen. Und sie ist ja in diesem Traumabonding groß geworden, also in diesem heiß-kalt. Ich liebe dich, aber jetzt wieder nicht und du musst so sein. Also es ist ja diese Traumabindung, die da greift. Und wo du denkst, nur Selbstmord kann mich retten aus dieser Situation, weil ich kann nicht gehen, wo soll ich hin? Und das ist das Schwierige.
Und es versteht ja auch keiner nach außen hin, weil der Narzisst, also der narzisstische Vater, die narzisstische Mutter, nach außen hin natürlich die schöne heile Welt, ja, darstellt und sagt, bei uns ist alles toll, ja, wir fahren schön fett in den Urlaub. Mhm. Das war bei uns zum Beispiel so, wir, mhm, haben ganz Europa gesehen, ja. Wir haben meine Eltern haben ein Haus gebaut und dies und das. Und nach außen hin war alles heile Welt.
Ja, genau.
Und es durfte nicht gesagt werden, stopp mal, mhm, so ist es nicht.
Mhm.
Das gab es nicht.
Nein, es ist ja wie Verrat. Und das, die Außenwirkung ist ja das, worüber sich der Narzisst auch definiert. Und nach innen ist alles marode, weil er ja keine Beziehung halten kann und gut führen kann.
Also bei mir war es wirklich so, ich hatte eine Verbündete, ich weiß nicht, ob ich das Verbündete nennen kann, also meine Großmutter, die hat das geblickt.
Bei mir hatte ich auch die Oma.
Genau, und die hat das geblickt und hat gesagt, ich verstehe es nicht. Warum ist das bei euch so?
Mhm.
Weil mit der konnte ich reden und das war irgendwie so, ja, meine Herzensperson, glaube ich.
Mhm.
Was ich aber erst viel später gemerkt habe, dass sie das war.
Mhm.
Ja, und die hat
es. Du warst mit Überleben beschäftigt wahrscheinlich.
Genau.
Mhm.
Aber irgendwie war ich, umso älter ich wurde, war ich häufig bei ihr,
mhm,
und fühlte mich da halt wirklich geborgen und habe, mhm, das bekommen, was ich wollte. Ja, was, mhm, ich zu Hause nie bekommen, mhm, habe. Ja.
Ja, sie hat das irgendwie verstanden, was du brauchst. Oder sie hat einfach normal agiert, sie hat Schutz und Sicherheit geboten.
Genau, Schutz und Sicherheit.
Und das,
genau,
ist ja das, was Kinder aus narzisstischen oder aus dysfunktionalen Familien am meisten brauchen. Ich höre immer Schutz und Sicherheit. Das ist das, weil sie schutzlos waren. Und weil es kein Sicherheitsgefühl gibt, wenn du so aufwächst.
Warum lieben diese Kinder ihren Vater oder ihre Mutter so sehr? Aber auf der anderen Seite hassen sie sie wie die Pest.
Also ich glaube, wenn du aufwächst, kannst du das ja nicht unterscheiden. In dem Buch ist ja auch beschrieben, dass Frau Phoenix das sehr merkwürdig findet, wenn sie in anderen Familien ist, dass sich da niemand anbrüllt und dass die einander zuhören und sich füreinander interessieren. Also erstmal hast du das als Kind überhaupt nicht klar. Ich glaube, wenn du in die Pubertät kommst und dann ja dieser narzisstische Druck kommt und diese Kontrolle, dieser Kontrollwahn und diese Isolation dann einsetzen soll, ich glaube, dass das dann natürlich Widerstand hervorruft bei Jugendlichen und die dann diese Wut entwickeln. Es ist auch so, wenn du älter wirst und verstehst, was dir da passiert ist, dann wirst du richtig wütend. Das kostet auch viel Tränen, weil es ist so eine verpasste Chance von einem gesunden Elternhaus und du hast niemals die Chance, das wieder zu wiederholen. Du hast niemals die Chance, das zu bekommen. Das wurde dir genommen. Mich hat das auch sehr traurig gemacht.
Dass Frau Phoenix Depressionen bekommen hat, ist ganz klar. Warum hat sie Essstörungen bekommen?
Also Essen war ja für Frau Phoenix so ein Medikament. Und zwar eins, das sie immer zur Verfügung haben konnte. Das wird ja in dem Buch beschrieben. Es gibt Situationen, also die Familie sitzt am Mittagessen zusammen. Der Vater provoziert Streit, weil er sich spüren muss in dem Moment oder er muss sich regulieren. Also er fängt Streit an und schreit. Alle haben geschwiegen am Tisch und Frau Phoenix hat die Tränen runtergeschluckt, indem sie Essen in sich reingestopft hat. Also sie hat das als Bewältigungsstrategie erkannt und hat es so fortgeführt und mit in ihr Leben genommen als Trost auch. Essen hat dann eine Funktion von Trost und Angstbewältigung und Sicherheit gebend. Und Essen ist immer da und stellt keine Anforderungen. Und das kann man ja auf viele Süchte auch übertragen. Wenn du Kind bist, kommst du eigentlich nur an Essen ran. Wenn du älter bist, greifst du vielleicht zu anderen Dingen.
Ja, ich habe relativ früh zum Alkohol gegriffen, tatsächlich. Ja.
In dem Fall von Frau Phoenix war es wirklich so, das hat sie erlernt. Das war ihr Wahlmedikament. Und das zu erkennen, hat eigentlich so 45 Jahre gedauert, womit das eigentlich zusammenhängt und warum das so ist. Und ich finde diese Szene am Küchentisch sehr, sehr eindrücklich, ne, weil man dieser Wut des Vaters so hilflos ausgeliefert ist und wie versteinert da sitzt, also alle sind eingefroren und der Vater rennt brüllend raus und die Mutter steht am Herd und tut so, als wäre nichts gewesen, als wäre das alles normal. Also sie schützt auch ihre Kinder nicht. Das hat ja auch einen Grund. Aber das ist das, was das Kind erlebt.
Warum geht diese Mutter nicht?
Weil sie keine Alternative hat. Früher haben die Mütter nicht gearbeitet. Und wenn du mit einem narzisstischen Partner verheiratet bist, da fehlt dir das Selbstwertgefühl, überhaupt irgendetwas zu können. Und das ist einfach so wie so eine, jahrelange Behandlung. Und dass du dann irgendwann glaubst, du wirst außerhalb dieser Beziehung nicht gemocht und du kannst froh sein, dass derjenige überhaupt noch mit dir verheiratet ist.
Also wenn ich jetzt an meine Mutter denke, die weiß, wie ein Handy funktioniert, aber ich glaube, die saß noch nie an einem PC. Sondern das ist dann mein Vater, der sagt, pass mal auf, das mache ich schon.
Ja, genau. Ja,
dann musst du hier nicht ran, das mache ich schon. Und das sind halt so viele Dinge. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn mein Vater irgendwann geht, dass meine Mutter ein ganz großes Problem hat, überhaupt diese ganzen Akten und Dokumente und so weiter und so weiter irgendwie klarzukriegen, weil er das macht. Ja. Kannst du ja eh nicht. Ach, komm, ich mach das.
Ja, natürlich. Und das so, davon gibt es viele Partnerschaften. Und ja auch heute in unserem Alter auch. Also es gibt ja auch Partner, die sagen, lass das mal, ich mach das. Und es hat natürlich auch was von Kontrolle. Und ich habe dann den Überblick und der andere eben nicht.
Aber wenn wir ein Paar sind, finde ich es doch total toll, dass wir uns gegenseitig ergänzen.
Das wäre wünschenswert, ja.
Das ist doch das, was wir uns alle wünschen, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Und nicht, ich mache jetzt alles und du hast keinen Einblick mehr in das, in dem, was du tust.
Wir sind ja alle das Produkt der Erziehung unserer Eltern.
Das ist so.
Ja. Und wenn du die Theorie nochmal, wenn du dich erinnerst an die inneren Kinder, die sich begegnen, dann greift das wie so ein Zahnrad ineinander. Es gibt jemanden, der hilflos ist und sagt, ich bin so froh, wenn mich jemand rettet. Und es gibt den, der sagt, ich mache das schon, ich bin der Retter. Und so funktionieren auch manche Beziehungen.
Aber ich will ja irgendwann davon loskommen, diese Einflüsse aus der Kindheit mit ins Hier und Jetzt zu nehmen. Mhm. Ich möchte ja irgendwann frei sein und ja, mein Leben selbstbestimmt leben. Und ich merke halt auch oftmals, dass ich anecke, wie du es ja auch schon in Beispielen genannt hast, wo meine PartnerInnen dann gesagt haben, so, stimmt denn mit dir nicht? Was ist denn jetzt los?
Ja.
Was ist das jetzt gerade? Warum? Das aus einer super schönen Situation, wo wirklich alles toll ist, von 0 auf 100 was passiert. Und dann kommt die Frage, sag mal, was ist denn, was habe ich gemacht? Was ist jetzt passiert, dass es kippt?
Ja.
Und dann stehe ich da und sage, ich kann es dir nicht beantworten.
Liebe muss man aushalten können. Und wenn du vielleicht keine bedingungslose Liebe kennst, dann ist es wie eine Bedrohung.
Das war auch meine Strategie, wo ich häufig schon drüber nachgedacht habe, dass meine Partnerin mir dann ja die Liebe gibt, vielleicht auch viel Liebe gibt, und dass ich einfach merke, oh Scheiße, das ist mir jetzt alles viel zu, das kenne ich nicht, das, ich muss hier raus, ich muss hier raus, und dass ich dann irgendwie was rausballer.
Damit du erstmal wieder Luft hast.
Ja,
ja, klar.
Das war auch mein Gedanke an der ganzen Geschichte, dass ich so reagiere. Ja, und da ist es natürlich gut, einen Therapeuten an der Seite zu haben, dass meine Partnerin dann auch sagen kann, sag mal, was war denn da los? Wir waren am Steinhuder Meer und haben einen super geilen Tag gehabt und auf einmal dreht er durch. Was war denn da los?
Ja, genau. Wenn man in so einem Elternhaus aufgewachsen ist, dann ist ja wahre, richtige Liebe wie eine Bedrohung. Also es ist auf jeden Fall, was du nicht kennst, und es macht dir Angst. Und du sagst, da bin ich jetzt mal vorsichtig. Und wenn es eben zu viel wird, denkst du, damit möchte ich nichts zu tun haben. Also du brichst aus dem aus, weil du es nicht kennst.
Ja, und du hast, als wir uns vorhin getroffen haben, gesagt, Liebe gegen Leistung. Und das war ganz häufig so. Ich musste was bringen, was weiß ich, Rasenmähen, Holz stapeln, was auch immer, den Keller ausfegen. Und dann habe ich das bekommen, was ich mir gewünscht habe.
Ja.
Aber auch nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Und wenn du mich fragst, was ist Liebe, ich kann es dir nicht beantworten.
Ja, richtig.
Also.
Es war immer gekoppelt an Bedingungen.
Genau.
Und es war nie bedingungslos. Und um meiner selbst willen eben auch nicht. Und das ist ja das, mit diesem Glaubenssatz gehen wir durch die Welt. Und manche denken auch, wenn ich jetzt Liebe bekomme, ganz viel von jemandem, was muss ich dann dafür tun? Weil du hast diese Verknüpfung im Kopf einfach.
Was will die jetzt von mir? Oder was will der jetzt von mir?
Was muss ich dann geben?
Ja.
Und du hast vielleicht auch Angst, ein Stück dich zu verlieren in dieser Beziehung, dass du dich nicht mehr klar abgrenzen kannst und dich nicht mehr spürst als was Eigenes, sondern du verschwimmst mit der anderen Person. Es gibt viele Faktoren, weswegen das dann so ist, dass man denkt, man kann es gerade nicht ertragen.
Aber ich kann, wenn ich diese Problematiken habe, in einer Therapie daran arbeiten, dass ich das hinkriege.
Es dauert. Also es dauert, ne?
Das ist ja bei mir jetzt 50 Jahre geprägt. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt hingehe zum Therapeuten und sage, bitte leg mal den Schalter um, ist klar, dass er das nicht innerhalb von einer Minute hinkriegt. Ne? Das ist schon ein langer Weg, den ich gehen muss.
Ja. Also der erste Schritt ist ja immer zu verstehen, warum ich so bin und was das für einen Einfluss hat auf mein Leben. Und dann zu erkennen. Und ich glaube, das macht eben jeder für sich selber. Und das kann auf verschiedene Arten passieren, Dinge aufzuarbeiten. Aber Therapie ist einfach das Mittel der Wahl, um zu verstehen, was ist denn da los mit mir und warum handle ich so? Und das Tragische ist einfach, diese Verletzungen und Verwundungen, die merken wir erst, wenn wir mit jemandem in Beziehung gehen. Dann merke ich erst, jetzt vermeide ich gerade, jetzt muss ich ganz viel arbeiten, damit ich dieser Nähe aus dem Weg gehe. Also das spüren wir dann nur in dieser partnerschaftlichen Beziehung. Und das ist das Fatale, weil wir dann eigentlich schon anfangen, jemand anderes zu verletzen und uns auch. Also man kann es ja nicht alleine, auf manche Dinge kommst du alleine nicht.
Bei mir ist es dann häufig so, dass mich schon die kleinste Kleinigkeit stört und dass ich dann anfange, Feuer zu speien. Was ist Angst?
Würde ich sagen.
Das können ganz banale Dinge sein. Und diese banale Frage oder die banale Aussage, vielleicht macht sie mir tatsächlich Angst, ja.
Du musst dir das so vorstellen. Wir haben zwei Frühstückstische. Wir haben einen Tisch, mit der Rama-Familie, alle sitzen hier mit marmeladenverschmiertem Mund und alle sind schön gekämmt und sind schön gekleidet und lachen zusammen. Und dann hast du diesen anderen Frühstückstisch, wo niemand miteinander redet und wo es eigentlich gar nichts Richtiges, es gibt vielleicht Chips zum Frühstück und du merkst einfach, die Luft brennt schon. Ne? Jemand, ein Elternteil kommt rein, die Luft brennt. So, du hältst den Atem an, du bist wachsam. Was passiert jetzt? Fliegen hier gleich die Teller oder kriege ich einen fiesen Spruch reingedrückt? Und das ja alles schon, der Tag geht erst los. Und dann kannst du ja erkennen, wenn du so auf was das für einen Unterschied macht. Also wie gehst du ins Leben? Du, wenn du so aufwächst mit dieser Chips-Familie, will ich mal die Chips zur Frühstück-Familie, dann gehst du anders in die Welt und dann hast du Angst vor dem, was kommt. Und wenn du dann bei der Rama-Familie am Frühstückstisch sitzt, dann denkst du, was ist denn hier los? Streiten die sich nicht? Das ist aber komisch. Und vielleicht fängst du einen Streit an, weil du willst was Vertrautes, du willst das wiederherstellen, was du kennst.
Das ist es, glaube ich.
Ja.
Ist dir das auch häufig passiert?
Ich hab dem schon überhaupt nicht getraut. Also das auf jeden Fall. Dass ich dachte, ja, und dann kommt der Hammer. Also die sind jetzt nur so nett, aber dann kommt irgendwann der Hammer. Ja, natürlich.
Also ich hab's häufig festgestellt, auch Beziehungen, wenn Kinder da sind und dann genau das, was du sagtest, diese Rama-Familie und dann meine Familie, wie es früher war, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Mhm. Das ist doch alles viel, viel zu schön.
Ja. Ja. Und das ist schon eine Angst, auch dieses Gefühl, weil du erkennst aus dem Elternhaus, die Stimmung kippt von jetzt auf gleich in der Regel, ne? Also es reicht so ein Funke und alles explodiert. Und wenn du in einer Familie sitzt, die schön ist, dann wartest du im Grunde nur darauf, wann ist der Funke, dass hier mir alles um die Ohren fliegt. Und manchmal willst du das vorausnehmen und dann sagst du, mach ich mal den Funken. Dann weiß ich wenigstens, wann der kommt.
Aber das will ich ja gar nicht.
Im Grunde willst du es nicht, aber es ist die Prägung, die du mitbringst. Und das ist dann der Punkt zwischen Reiz und Reaktion. Das ist schwer, das muss man üben. Ich spüre, ich werde unruhig. Was ist denn das? Aha, es ist hier gerade alles viel zu schön. Ich bekomme Angst. Und bevor du reagierst, auszusteigen und zu sagen, ich vertrete mir mal eben die Beine.
Ja, am einfachsten, wenn es denn dann noch geht, aufzustehen.
Ja.
Das weiß ich.
Das geht nicht immer.
Nein.
Das ist tagesformabhängig und das ist wirklich Übungssache. Und auch dann geht es nicht immer. Der Autopilot ist sehr, sehr stark, wenn du in einer solchen Familie aufwächst.
Wie geht es bei Frau Phoenix weiter, die das alles erlebt hat? Essstörung, Vaterliebe, wilder Hass, suizidale Gedanken, Panikattacken, Depressionen, Täter-Opfer-Gefühle.
Mhm.
Wie geht das Leben von Frau Phoenix aus? Gibt es ein positives Ende oder suizidiert sie sich dann doch?
Zum Glück gibt es ein positives Ende. Also sie findet ihren Weg und zwar das sehr, sehr erfolgreich. Aber es war auch ein harter Weg und es ist schwer. Und sie hat hart dafür gekämpft, dass es so ist, wie es ist. Aber es geht gut aus.
Ein ganz tolles Buch. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Frau Phoenix, Muster narzisstischer Prägungen. Das hast du sogar im eigenen Verlag rausgebracht.
Ja. Mhm.
Respekt. Gibt es eine Fortsetzung von Frau Phoenix?
Es gibt ein zweites Buch, das schreibe ich gerade. Und das Buch heißt Frau Phoenix heilt. Und da geht es um die Heilung von narzisstischem Missbrauch und von toxischen Beziehungen. Und auch, wie man verhindert, eben diese Autopiloten und diese Partnerwahl fortzusetzen mit dem, was du kennst, sondern du machst etwas ganz anderes daraus. Du wirst gesund. Und darum geht's. Das ist das Wichtige. Es haben sich viele Menschen gewünscht, dass es ein ganz praktisches Buch gibt. Was kann ich denn jetzt tun? Und das hatte ich sowieso im Kopf, aber das wird Ende des Jahres rauskommen.
Das heißt, wir sehen uns allerspätestens Ende des Jahres wieder, würde ich sagen, oder?
Ja, sehr gerne.
Total cool.
Mhm.
Ich könnte jetzt echt noch stundenlang mit dir weiterreden. Ich finde es ein ganz, ganz spannendes Thema und ich habe festgestellt in meiner Vergangenheit, dass dieses Thema viel zu wenig Raum hatte, weil es kam ganz schnell zu Streitereien, wenn ich dann dieses Feuerwerk entfacht habe.
Ja.
Ist die Partnerin auch mit in die Luft gegangen und wir haben uns im Endeffekt duelliert.
Ja.
Und wir haben das wirklich hochgeschaukelt, ganz hoch und hoch und hoch. Und bis
ich wette, das, was geholfen hätte, wäre eine Hand auf deiner Schulter und dass du ein Sicherheitsgefühl gehabt hättest. Das hätte jede Eskalation rausgenommen.
Genau, und dann ist es bis zum bitteren Ende gegangen, bis der eine, bis der eine dann wirklich am Boden lag.
Mhm.
Und dann hat der andere gemerkt, oh stopp, jetzt ist hier, glaube ich, viel, viel passiert.
Mhm.
Und diese Scherben oder diesen Haufen Chaos dann zu kitten oder wieder klar zu kriegen, das dauert, weil da ist ja auch ganz viel irgendwie passiert in dieser kurzen Zeit.
Ja.
Ja, und ich glaube, du hast vollkommen recht, so eine Hand auf der Schulter, hey, ist alles gut.
Du brauchst ein Sicherheitsgefühl in dem Moment. Und das nimmt alles im Grunde raus, aber die wenigsten wissen darum. Der Oberbegriff ist immer Schutz und Sicherheit. Du hast in dem Moment, warst du verunsichert und brauchtest irgendwie ein Sicherheitsgefühl. Würde ich wetten. Ich war nicht dabei, aber könnte ich mir vorstellen.
Ich werde es mal beobachten, ob das nochmal auftaucht. Ich werde berichten, Silke, auf alle Fälle.
Ja.
Was gibst du Paaren, Familien, Menschen, die sich für dieses Thema interessieren? Was gibst du denen mit auf den Weg, nicht gleich immer alles hinzuschmeißen, sondern halt wirklich dem Partner, die Partnerin, dem Partner, der Partnerin eine Chance zu geben und zu sagen, hey komm, wir schaffen es gemeinsam und ich habe dich total doll lieb und es wäre jetzt kacke, wenn diese Beziehung kaputt geht. Mhm. Ich will dir helfen.
Also es gibt natürlich Konstellationen, die so schwierig sind, dass die nicht funktionieren. Das hatte ich auch schon in der Beratung. Dann muss man einfach sagen, es ist vielleicht besser, wenn sie sich trennen.
Woran sehe ich das, dass es überhaupt nicht funktioniert?
Na, wenn man eigentlich gar nicht mehr einen guten Kommunikationsweg hat.
Okay.
Und im Grunde nicht, also wenn alles nur noch Krieg ist, du betrittst die Wohnung und es ist Krieg. Und sofort, wenn du aufeinander triffst, verhakst du dich ineinander und es gibt Streit.
Also wenn ich gute Gespräche führen kann, der Sex ist gut, und die Zärtlichkeit ist gut, dann bin ich auf einem guten Weg.
Ja.
Aber wenn wir uns sehen und wir hauen uns quasi gegenseitig verbal in die Fresse, dann sollte man drüber nachdenken zu gehen.
Genau.
Okay.
Was ich immer Paaren auch empfehle, ist so eine Art Zwiegespräch, also sich hinzusetzen an den Tisch und jeder erzählt 5 Minuten über sich und seine Gefühlslage. Ohne Vorwurf an den anderen und ohne, aber ich bin jetzt so traurig, weil du, sondern vielleicht, ich fühle mich gerade traurig, weil das und das. Also, dass man sich einfach mitteilt und im Gespräch bleibt und auch den anderen daran teilhaben lässt, weil oftmals verstummen wir und reden nicht und der andere redet auch nicht und dann passieren ja so Interpretationen und das ist natürlich auch so der Anfang vom Ende, wenn man denkt, der oder die wollte jetzt nicht mit mir schlafen, weil sie mich ablehnt und oder weil ich zugenommen habe oder was auch immer. Dabei ist der Partner vielleicht so mit sich selbst beschäftigt und mit seinen eigenen Themen, dass er sich gerade nicht öffnen kann. Und da, also Kommunikation ist wirklich das A und O und dieses Zwiegespräch bringt sehr viel, finde ich. Das ist so das Wichtige, also miteinander auch Leichtigkeit zu erleben und nicht immer nur Probleme zu wälzen und auch mal eben rauszugehen, was anderes zu sehen, ans Meer zu fahren, gute Erlebnisse zu haben und die guten Erlebnisse sollen überwiegen. Und es ist wirklich auch, sich rechtzeitig Unterstützung zu holen und nicht erst, wenn man einfach gar nicht mehr miteinander reden kann.
Silke, ich sag ganz lieben Dank, dass wir hier heute miteinander quatschen konnten.
Ja. Ich danke dir auch, es war schön.
Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema und ich finde, da muss offen drüber geredet werden und reden miteinander ist eh total wichtig.
Ja.
Beschäftige mich gerade mit GFK, finde ich auch super spannend.
Mhm.
Hilft verdammt viel. Ich finde auch irgendwie ein Stück weit zu mir selber, dass ich natürlich auch sage, du bist an allem schuld und du.
Mhm.
Aber das kann ich ja mit den Ich-Botschaften ganz anders darstellen.
Mhm.
Und dann kommt es auch bei dem Partner, bei der
anders
Partnerin
auch
ganz anders an.
Ja, weil du nicht mit dem Finger auf ihn zeigst. Ne?
Nee, sondern ich habe das Gefühl, dass, und dann kann ich das darstellen, aber nicht du, sondern ich habe das Gefühl.
Genau.
Ich bin sehr gespannt auf das, was von dir kommt, auf das zweite Buch. Und ich habe gehört, ein drittes gibt's auch, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Das ist die große Überraschung. Ich packe deine ganzen Kontaktdaten in die Shownotes.
Gerne.
Dann können meine HörerInnen dich kontaktieren, wenn sie das möchten.
Mhm.
Und dass die Auftragsbücher noch voller werden. Ich finde das total toll, dass du das anbietest, Familien und Paartherapeutin. weil ich glaube, viele Menschen brauchen draußen Hilfe und es ist wichtig, sich diese Hilfe zu holen.
Auf jeden Fall. Und nur so kann es ja besser werden. Wenn wir alle vor uns selber rumschmoren, dann verändert sich nichts.
Vielen Dank, Silke.
Ich danke dir.
Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.